my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Bildung, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin freier Radios aus dem Südwesten mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 15. Dezember.
Am Mikrofon begrüßen euch Fabian und Johanna mit folgenden Themen.
Audimax an Universität Freiburg aus Protest gegen Studiengebühren besetzt.
Fossil Free Freiburg fordert Uni Freiburg auf, ihre Richtlinie gegen schmutzige Geldanlagen zu veröffentlichen.
Und zuletzt Freiburger Schabernacktage, Protest gegen das Aussterben der Freiburger Nacht- und Kulturszene. Zunächst aber die Fokus Südwest Nachrichten.
Verfahren Radio Dreieckland gegen Oliver Kloth, AfD, geht in die zweite Runde. Am Freitag, den 16. Dezember, kommt es zur Berufungsverhandlung in dem Verfahren zwischen Oliver Kloth und Radio Dreieckland. Der AfD-Funktionär und Rechtsanwalt Kloth klagt unter anderem gegen Radio Dreieckland, weil er in der Überschrift zu einem Bericht von RDL als, Zitat, rassistischer Anwaltsredner bezeichnet worden war. Das Landgericht Freiburg hatte diese Bezeichnung in seinem Urteil vom 21. Juli 2016 als von der Presse- und Meinungsfreiheit gedeckt gesehen. Auch hielt das Gericht die Zusammenfassung der Rede Kloths an dem Punkt als zulässig, dass, Zitat, die eingeladenen Ausländer und Flüchtlinge für Vergewaltigung, Raub und so weiter verantwortlich seien und beinahe alle seien, Zitat, Glücksritter. In einem anderen Punkt bekam allerdings der AfD-Funktionär recht. Für nicht zulässig hielt das Gericht die zusammenfassende Kommentierung seines Redebeitrages. Beide Seiten haben Berufung eingelegt. RDL ist zusammen mit seinem Rechtsanwalt Dr. Kaus nach wie vor der Meinung, dass Kloth mit seiner Brandrede auf einer Infoveranstaltung der Stadt Freiburg genau den Eindruck beim Publikum hat hervorrufen wollen, den RDL in seinem Beitrag wiedergegeben hat. Kloth wollte unter Berufung auf seine 20-jährige Anwaltstätigkeit gleichsam unter Beweis stellen, dass alle ihm bekannten Asylbewerber lügen würden. Den weiteren Schluss aus seiner Rede sollte das Publikum selbst ziehen, dass das auch sonst der Fall sei. Dazu sagt Dr. Kaus, auch Landesvorsitzender der Bürgerrechtsorganisation Humanistische Union.
Wenn ein Rechtsanwalt ausnahmslos von allen von ihm begleiteten Asylbewerbern spricht, die die Unwahrheit gesagt hätten, dann hat, so der einzig nur mögliche Schluss, jeder der von ihm begleiteten Asylbewerber sich auch strafbar gemacht. Damit gibt ein Rechtsanwalt die von ihm begleiteten Asylbewerber der Strafverfolgung preis und provoziert die Wiederaufnahme aller Asylverfahren. Das alles hat der Einzelrichter schlicht übergangen.
Einkesselung unschuldiger DemonstrantInnen ist rechtens. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat eine Entscheidung hinsichtlich der Klage eines Demonstrationsteilnehmers bei den Protesten vor der Europäischen Zentralbank 2013 gefällt. Demnach war die Einkesselung und Feststellung der Identität von hunderten DemonstrantInnen durch die Polizei damals rechtmäßig. Seit dem Brokdorf-Urteil des Verfassungsgerichts galt, polizeiliche Maßnahmen müssen die Rechte der friedlichen DemoteilnehmerInnen vollumfänglich wahren, auch wenn aus Teilen der Demonstration Straftaten begangen werden. Das jetzige Urteil stellt eine grundlegende Umkehrung dieser Hochschätzung der Versammlungsfreiheit dar. Die Blockupy-Proteste hatten 2013 über mehrere Monate hinweg in vielen Städten weltweit stattgefunden und sich gegen eine ungerechte Finanzindustrie gerichtet. In Frankfurt am Main demonstrierten im Juni 2013 ebenfalls tausende Menschen. Im verhandelten Fall wurde ein Demonstrationszug gegen die EU-Austeritätspolitik nach einer halben Stunde gestoppt, nachdem Feuerwerkskörper und Farbbeutel von teils vermummten Personen auf PolizistInnen geworfen worden waren. Daraufhin wurden 900 TeilnehmerInnen von der Polizei umzingelt und in einem mehrere Stunden dauernden Prozess wurde die Identität aller festgestellt. Der Einsatz war von DemobeobachterInnen als unverhältnismäßig kritisiert worden. Der Kläger selbst war 5 Stunden festgehalten worden, bevor er überprüft wurde und gehen durfte. Die RichterInnen sahen seine Grundrechte dadurch aber nicht verletzt. Sie urteilten, dass die Polizei in einer solchen Situation zunächst alle Beteiligten verdächtigen dürfe. Unschuldige Personen sollten bei der Einkesselung möglichst ausgespart werden. Aber der Staat dürfe die Versammlungsrechte in diesem Fall einschränken, wenn durch eine geschlossene Gruppe Straftaten verübt werden.
Sammelabschiebung nach Afghanistan. Am Mittwochabend fand die erste von wohl zahlreichen Sammelabschiebungen ins völlig unsichere und zerrüttete Afghanistan statt. 34 Flüchtlinge sollen vom Frankfurter Flughafen in eine völlig unsichere Zukunft abgeschoben worden sein. Auch aus dem grün geführten Baden-Württemberg wurden mehrere Flüchtlinge abgeschoben. Die Betroffenen wurden gegen 13 Uhr vom Abschiebeknast Pforzheim nach Frankfurt gebracht.
Abschiebeland Baden-Württemberg. Nur einen Tag nach der Abschiebung aus Afghanistan und nur 6 Tage nach der letzten Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg in Richtung Balkan fand diesen Donnerstag gleich die nächste Massenabschiebung in diese Region statt. Insgesamt wurden 77 Personen vom Baden-Airpark in den Kosovo abgeschoben. Ursprünglich sollten nach Angaben des Karlsruher Regierungspräsidiums sogar 125 Personen abgeschoben werden. 48 Menschen konnten sich also vor dem Flug ins Ungewisse schützen. 33 Kinder bis 14 Jahren waren von der polizeilichen Abschiebung betroffen. 30 der Abgeschobenen gehörten laut Regierungspräsidium der besonders diskriminierten Minderheit der Roma an.
Am Freitag, den 9. Dezember, waren 53 Menschen aus Baden-Württemberg nach Serbien und Mazedonien abgeschoben worden. Nach Serbien wurden 36, nach Mazedonien 17 Menschen abgeschoben. Ursprünglich hatte das Regierungspräsidium Karlsruhe 84 Personen in eine ungewisse Zukunft verfrachten lassen wollen. 43 der Abgeschobenen gehörten der Minderheit der Roma an. 21 Kinder bis 14 Jahren wurden abgeschoben.
Dans un monde intrépide et merveilleux, de l'autre côté du miroir,
ah bon?
Nous avons rencontré des êtres curieux qui nous ont raconté mille histoires. Il y avait là paraissant, comme par miracle sous nos yeux, des petits lutins, des enfants, aux destins tristes ou joyeux, des histoires à dormir debout, plutôt des histoires de gamins. On a rêvé, puis au bout du compte, on s'est senti si bien, senti si bien. Tout est si gris, tout est si froid, tout est si pas joli.
Écoute,
on a décidé de partir dans ce monde où vivent nos amis. On a retrouvé la Manu, petit Pierrot, le grand Ivan, qui parlait autour d'une dizaine de poésie, de raison pure. Il y avait du joie, du bonheur, et plein aussi de bonheur dans ton cœur, dans mon cœur et dans ton cœur. On était bien. Babylone, cache-cache, marelle et bricole. Peace and love and Babylon, spaghetti, slip et rock'n'roll. Peace and love and Babylon, cache-cache, marelle et bricole. Peace and love and Babylon, spaghetti, slip et rock'n'roll.
Qu'un beau matin, nous avons décidé de vivre au pays des lutins. Depuis qu'un beau matin, nous avons décidé de suivre un autre chemin. Se met à voler, les notes se mettent à danser. Tout le monde est joyeux, même Gargamel est heureux. On se marre bien avec les copains, les têtes de pète, les assassins, les auvergnats. Les salles matin, tout au russien, un de nos siens, le monde est bien. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde.
Hey, peace and love and Babylon, cache-cache, marelle et bricole. Peace and love and Babylon, spaghetti, slip et rock'n'roll. Peace and love and Babylon, cache-cache, marelle et bricole. Peace and love and Babylon, spaghetti, slip et rock'n'roll.
Venez avec nous pour ce voyage, c'est bon pour toi et ta mémé, pour écouter ces mille histoires qui te font rire.
Aus Protest gegen den grün-schwarzen Plan, Studiengebühren in Baden-Württemberg teilweise wieder einzuführen, haben Studierende am Mittwochabend das Audimax der Freiburger Universität nach der studentischen Vollversammlung besetzt. Grün-Schwarz hat sich regierungsintern darauf geeinigt, Studierende aus Nicht-EU-Ländern zur Haushaltskonsolidierung heranzuziehen. Sie sollen 1.500 Euro Gebühren pro Semester zahlen. Außerdem sind Gebühren für ein Zweitstudium von 650 Euro geplant. Und auch die Verwaltungsbeiträge, die alle Studierende betreffen, sollen um 10 Euro erhöht werden. Über die Besetzung sprachen wir mit Marissa vom Presseteam der Audimax-Besetzung und fragten sie zunächst, was war nun der Anlass zu sagen, wir besetzen das Audimax?
Einerseits deswegen, weil gestern die Vollversammlung der Studierenden stattgefunden hat und wir dachten, das ist ein sehr guter Ort, um unsere Forderungen noch einmal anzubringen, eine größere Öffentlichkeit dafür zu schaffen und dann auch tatsächlich im Anschluss mal etwas Konkretes zu tun und das Druckmittel einfach auf die Universität zu erhöhen, weil wir durch die Besetzung des größten Hörsaals halt tatsächlich eine ganz andere Position auch in den Gesprächen mit dem Rektorat haben.
Hauptbetroffene der Wiedereinführung von Studiengebühren wären nicht EU-Ausländer. Sie müssten, wie gesagt, 1.500 Euro zahlen. Wie sieht deren Beteiligung an den jetzigen Protesten aus?
Vor allem am Anfang bei den Protesten, als wir die große Demonstration vor ein paar Wochen organisiert haben, waren sehr viele internationale Studierende beteiligt. Bei der Vollversammlung kann ich nicht abschätzen, wie viele Menschen dort gewesen sind, aber es sind auf jeden Fall einige internationale Studierende auch immer wieder bei den Protesten gewesen und auch hier bei der Besetzung gewesen.
Es gab jetzt heute Nachmittag ein Gespräch mit dem Rektorat. Seit gestern Abend ist das Audimax besetzt. Wie reagiert nun das Rektorat auf diese Besetzung?
Im Moment ist keine Kompromissbereitschaft abzusehen. Die Gespräche, beide Seiten haben sehr klare Positionen und sind nicht wirklich in der Lage, von diesen Positionen abzuweichen.
Was sind die bisherigen Positionen der Audimax-Besetzung?
Einerseits richten sie sich an das Rektorat und andererseits an das Wissenschaftsministerium. Wir fordern vom Wissenschaftsministerium, dass die Forderungen der Einführung von Studiengebühren für internationale Studierende komplett verworfen werden. Wir fordern die Abgeordneten im Landtag auf, nicht für diesen Gesetzesentwurf, sondern gegen dieses Gesetz zu stimmen. Dann gegenüber dem Rektorat haben wir gefordert, dass es zu Gesprächen kommt, dass der Rektor sich mit uns in Verbindung setzt, was er getan hat, also eine Forderung, die schon einigermaßen erfüllt wurde. Und wir fordern auch den Rektor auf, gegenüber der Landesrektorenkonferenz sich gegen diese Studiengebühren öffentlich auszusprechen, genauso wie der Senat, der soll auch eine Stellungnahme verfassen, dass sie sich öffentlich gegen diese Studiengebühren aussprechen. Und bei diesen Punkten sieht es aber momentan nicht besonders positiv aus von Seiten des Rektorats.
Deine persönliche Meinung, was ist so schlimm jetzt an den Plänen der grün-schwarzen Landesregierung?
Im Endeffekt wird es dazu führen, dass sehr viele internationale Studierende, die jetzt hier sind, nicht mehr hierher kommen können. Mit den gleichen Voraussetzungen wie davor, sondern eben mit diesen 1.500 Euro pro Semester ist eine ganz andere Basis gesetzt. Das wird dazu führen, dass tatsächlich nur noch die Leute, die extrem viel Geld haben, also die Eliten in sehr vielen Ländern, ihre Söhne, ihre Kinder, keine Töchter hierher schicken können. Und im Endeffekt wird das einfach dazu führen, dass diese Belastung, die sowieso schon da ist, der internationalen Studierenden, die finanzielle Belastung weiterhin erhöht wird. Und das wird auch dazu führen, dass Studiengebühren, wenn sie einmal für ein Thema eingeführt wurden, also wenn sie jetzt für internationale Studierende eingeführt werden, dann ist die Türe einfach geöffnet und dann kann es auch sein, dass weitere Bildungsgebühren auf uns zukommen.
Abgesehen vom Rektorat, was gab es sonst bisher so für Reaktionen auf eure Besetzung?
Die Reaktionen waren geteilt. Also wir haben auf Twitter einen extrem großen Widerhall gefunden für unsere Besetzung hier. Es gab sehr viele sehr positive Reaktionen. Es gab sehr viele Asten- und Studierendenvertretungen in ganz Baden-Württemberg und auch in ganz Deutschland, die sich solidarisiert haben mit uns. Auf der anderen Seite ist eben auch diese rechte Hetze, die sich ja irgendwie überall widerspiegelt, auch in den Reaktionen zu unserer Besetzung hier zu finden. Aber im Endeffekt, alles in allem, ist es eine sehr positive Reaktion. Auch medial wurde diese Besetzung in vielen Zeitungen aufgegriffen und Online-Magazinen, das SWR war hier.
500 bis 600 Menschen auf der Protestdemonstration in Freiburg, jetzt wenige hundert, die sich an der Besetzung beteiligen. Allzu viel ist das noch nicht. Ich gehe mal davon aus, spätestens die Weihnachtspause wird ein Bruch in der Mobilisierung dann darstellen. Noch ist die Landesregierung wahrscheinlich nicht ganz so beeindruckt. Wie wollt ihr im nächsten Jahr die Landesregierung mit eurem Protest beeindrucken?
Ich glaube, wir können nur so viel sagen, dass der Protest hier nicht stoppen wird und dass es auf jeden Fall neue Aktionen geben wird. Wie diese konkret aussehen, kann ich an diesem Punkt nicht sagen, weil wir es zu einem großen Teil auch noch nicht wissen. Aber es wird auf jeden Fall nicht das Letzte gewesen sein, was von uns gehört wurde.
Siehst du die Chance, auf Basis der Universität die Basis zu erweitern, die Protestbasis?
Ich hoffe vor allem, dass es eine Wirkung auf andere Universitäten haben wird und auf andere Asten haben wird, die sich unseren Protesten und unseren Forderungen anschließen und dann vielleicht auch die eine oder andere Protestaktion in ihren Universitäten durchführen werden. Und dadurch wird natürlich unsere Position immer mehr gehört, sie wird immer stärker. Und dementsprechend glaube ich schon, dass wir da noch eine Einflussmöglichkeit haben.
Soweit Marissa vom Presseteam der Audimax-Besetzung Freiburg.
C'était en plein milieu de l'été, à Copenhague on s'est retrouvé, à Copenhague sans trop de raté.
Direction la Norvège où il y a toujours de la neige, il fait jour même la nuit, qui veut des biscuits?
Hâte de dire des conneries, non, ce n'est pas bientôt fini, nous on a du bourre-cochon. Bah,
qu'est-ce que c'est pas bon, et si ce soir on pleure, c'est fini notre voyage de bonheur. Et si ce soir on pleure, on aimerait bien partir ailleurs. Et si ce soir, et si ce soir, on pleure.
À Vienne on est passé, Bratislava va pas rester, Cracovie et Varsovie, ouais c'est cool la vie.
À Prague on s'est lavé, Visegrad on dort trempé, la Turquie où on s'est barré, c'est les bruits sur les mosquées.
On s'est saoulé au raisin pour oublier qu'on crève de faim. Et d'oublier de Sofia c'est
chou it chou.
Et si ce soir on pleure, c'est fini notre voyage au bonheur. Et si ce soir on pleure,
die Initiative Fossil Free Freiburg setzt sich dafür ein, dass große lokale Akteure wie die Uni Freiburg nicht mehr in klimaschädliche und nukleare Aktivitäten investieren bzw. ihre Geldanlagen aus diesen Sektoren zurückziehen sollen. Divestment heißt dieses Vorgehen. Im April hat Rektor Schiewer von der Uni Freiburg das Anliegen von Fossil Free gehört und angekündigt, er werde alle Geldanlagen der Universität auf Investitionen in fossile Energien durchforsten. Falls sie es mit ihren Divestment-Bemühungen ernst meint, könnte die Universität Freiburg bundesweit die erste Fossil Free-Universität werden. Am Dienstag schickte Fossil Free Freiburg jedoch einen offenen Brief an Rektor Schiewer unter dem Titel »Warum die Heimlichtuerei?« Die Gruppe fordert die Universität dazu auf, ihre Richtlinie für Divestment zu veröffentlichen. Radio Dreieckland sprach mit Christian Hauenstein von Fossil Free Freiburg über diesen offenen Brief und die tatsächliche Wirksamkeit von Divestment als Mittel, um die Finanzen von schmutzigen Energien trockenzulegen. Zunächst fragten wir ihn, was sich seit April an der Uni Freiburg getan hat mit Bezug auf Divestment.
Ja gut, das hat etwas gedauert und auf Nachfrage haben wir dann als Fossil Free Gruppe von der Uni zu hören bekommen, dass im Sommer, im August diesen Jahres die Uni auch tatsächlich beschlossen hat, ihre Anlagerichtlinien zu überarbeiten. Allerdings, diese Anlagerichtlinien sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, das heißt, wir selbst wissen nicht wirklich, was da drin steht. Uns wurde eben nur mitgeteilt, dass entsprechende Investments in Zukunft nicht mehr gestehen sollen und die Anlagerichtlinien entsprechend überarbeitet werden sollen.
Reicht diese Zusage nicht und die Richtlinie?
Naja, so eine Ankündigung ist zwar gut, aber überprüfen können wir sie zum einen nicht, da wir die Anlagerichtlinie nicht einsehen können und im Endeffekt auch nicht, natürlich nicht wissen, was tatsächlich mit den Anlagen passiert. Die andere Sache ist die, dass wir natürlich möchten, dass die Uni Freiburg nicht nur still und heimlich ihre Anlagerichtlinien verändert, sondern es geht vielmehr auch darum, ein öffentliches Signal zu senden und zu sagen, seht hier, wir sind die Uni Freiburg, wir denken, es ist falsch, in solche Industrien zu investieren und deshalb deinvestieren wir und nicht, weil eine kleine Gruppe nerviger Studierender und anderer Leute irgendwie so lange gedrängt haben, ja.
Ihr habt gestern einen offenen Brief an die Uni gerichtet mit der Frage, dass sie diese Richtlinie veröffentlicht. Was erhofft ihr euch genau davon?
Also wir wissen, dass es auch innerhalb der Uni nicht einheitlich das Stimmungsbild ist. Es gibt durchaus Leute im Universitätsrat etc., die unser Anliegen positiv sehen und sehr wohl denken, dass die Uni Freiburg da auch ein politisches Zeichen senden kann. Und mit diesem offenen Brief, der von vielen Leuten unterzeichnet wurde bei einer Veranstaltung zu Klima, Kohle, Kapital vor einigen Wochen im Vorderhaus in der Fabrik, aber auch vor allem von den meisten Organisationen, NGOs hier in Freiburg und Umgebung, die sich eben im Umweltbereich engagieren und auch darüber hinaus. Und um zu zeigen, dass nicht nur wir als Studierendengruppe dahinter stehen, sondern da wirklich ein breites Bündnis auch hinter diesen Forderungen steht. Und natürlich auch, um das Zeichen zu senden, wir geben nicht so einfach auf. Also nur weil ein kleiner Schritt getan wurde, heißt das nicht, dass wir jetzt verstummen.
Im offenen Brief weist ihr auch darauf hin, dass die Uni Freiburg momentan eine Vorreiterrolle hat oder haben könnte als erste Uni in Deutschland, die fossil-free wäre, also die von fossilen Energieträgern und nuklearen Aktivitäten ihre Geldanlagen zurückgezogen hätte. Wie weit sind denn die anderen Universitäten in Deutschland so?
Das weiß ich teilweise nicht genau. Ich weiß, dass an der Universität München einiges geht und auch dort die Uni an sich sehr positiv das sieht. Aber bisher gibt es ja tatsächlich in Deutschland noch keine Universität, die sich der Bewegung angeschlossen hat, die aktiv investiert. Bisher sind in Deutschland einige Städte dabei, also die erste war Münster, mittlerweile auch Berlin und Stuttgart etc., aber noch keine Universität. Im Ausland sieht es ganz anders aus, in Großbritannien, in den USA, das sind viele Universitäten vor allem auch dabei.
Wie sinnvoll ist Divestment an sich? Also ich meine, Geld ist ein wunderbar flüssiges Mittel. Falls die Uni beschließt, ihre Geldanlage aus fossilen Unternehmen zurückzuziehen und das stattdessen bei der Bank oder in andere Finanzprodukte anlegt, wer kann dann garantieren, dass das Geld nicht mittelbar wieder durch die gewinnbringenden fossilen Investitionen dieser Banken oder Finanzprodukten Zinserträge bringt?
Also es geht bei Divestment um alle Kapitalanlagen. Da gehören eben auch Mischfonds etc. dazu. Das heißt, wenn die Uni ein Divestment beschließt, dann gehört auch dazu, aktiv danach zu schauen, wo kann das Geld reinfließen. Und da kann man dann je nachdem sowohl positiv oder auch negativ Kriterien aufstellen und sagen, bei positiv Kriterien, wir investieren nur in ganz bestimmte Dinge. Also heißt da, wir möchten, wenn wir unserer Bank das Geld geben, dass sie nur dort rein Geld steckt, oder andersrum eben negativ Kriterien, dass die Bank entsprechende Dinge ausschließt.
Kann es garantieren, dass dieses Geld dann von der Bank nicht wiederum in anderen Fonds oder sonst wo landet, wo es dann mittelbar ohne Kontrolle dann wieder Zinserträge, weil es eben eines der Bereiche ist, momentan wirtschaftlich, die am meisten Erträge bringen?
Naja, also letzteres stimmt schon mal nicht so wirklich. Vor allem die Kohleindustrie, da geht es ziemlich schlecht, und auch mit dem niedrigen Ölpreis etc. ist das nicht unbedingt ein Gewinnbringer. Das Geschäft. Also Studien haben gezeigt, einfach wenn man vergleicht über 10 Jahre oder so, ein Fonds, der nur in Fossil-Free-Anlagen sozusagen investiert und welcher, der die mit einschließt, da schneiden die ohne besser ab über lange Laufzeiten. Das hat vor allem, glaube ich, auch einfach mit dem dahinsiechenden Kohlesektor zu tun im Moment. Aber nochmal, ob man das ausschließen kann, 100% ist bestimmt manchmal schwierig. Also wir konzentrieren uns erstmal auf die 200 größten Kohle-, Öl- und Gasunternehmen, die größten Carbon-Vorräte haben. Einfach um das irgendwie auch praktikabel zu machen. Also ein Beispiel die Badenova hier, die auch mit Erdgas handelt, beispielsweise, die wäre jetzt nicht ausgeschlossen. Also 100% kann man es dann natürlich nicht ausschließen. Aber es geht auch jetzt nicht um Gelder unbedingt, wo man sagt, naja, wir bringen die bei der Sparkasse oder Landesbank irgendwie auf ein ganz normales Girokonto, sondern bei diesen Anlagen geht es ja vor allem irgendwie auch um Stiftungsvermögen, die dann aktiv investiert werden, wo es eine Person gibt, die das Finanzmanagement macht, und da kann man sehr wohl dann sagen, okay, das Geld darf nur in entsprechende Anlagen fließen.
Soweit Christian Hauenstein von Fossil Free Freiburg.
In der Nacht auf den letzten Sonntag fing pünktlich zur Sperrstunde der erste Freiburger Schabernack-Tag an. Um 5 Uhr morgens zogen von 2 separaten Treffpunkten in der Innenstadt über 200 Menschen los, um mit Musik, Bannern, Parolen und Gejohlen zu demonstrieren, und zwar gegen das Aussterben der Nacht- und Kulturszene in Freiburg.
Also auf dem Banner steht vorne, raubt ihr uns die Träume, rauben wir euch den Schlaf. Und es werden dann Interessierte sehr viele Flyer ausgeteilt.
Auf Flyern wurde spontan zum Schabernacktag aufgerufen. Der Protest richtet sich gegen Sperrstunden, das Freiburger Clubsterben, Open Air und Tanzverbote, Gaststätten, Kontrolldienste, Bürgervereine und, Zitat, alles, was eine spannende und lebhafte Nachtleben- und Kulturszene in Freiburg verhindert. Trotz des angekündigten Lärms verlief die Demo recht friedlich und ohne Reibereien. Als die beiden Demonstrationszüge am Bertholdsbrunnen aufeinander stießen, brach lautes Gejohle aus und Pyros wurden gezündet. Die Polizei war sichtbar unvorbereitet und das Aufgebot entsprechend klein. Der Zug wurde jedoch von der Polizei auch filmisch aufgenommen. Die Urheber und Urheberinnen der Freiburger Schabernacktage bezeichnen sich auf ihrem Blog als ein Konglomerat aus verschiedenen Veranstaltungskollektiven, Politgruppen, Gastronomen, Kulturschaffenden und freien Aktivisten und Aktivistinnen.
Okay, worum geht's hier gerade?
Ja, wir wollen hier unseren Unmut auf die Straße tragen, wie das Freiburger Nachtleben aussieht, beziehungsweise wie die Zukunft aussieht. Und wir wollen die Zukunft, die die Stadt vielleicht sich so wünscht, nicht hinnehmen. Deswegen gehen wir heute auf die Straße. Es gibt eben viele Schikanen von der Stadt. Also das Clubsterben dürfte in aller Munde sein. Auch Kneipen müssen schließen oder haben große Probleme mit Anwohnerbeschwerden, die dann vom Land irgendwie in die Stadt ziehen, in die Innenstadt, weil die Mieten noch immer teurer werden und die anderen sich das nicht leisten können. Und dann rufen sie ständig die Polizei und dann kriegt die Kneipe Schwierigkeiten. Und ich meine, nur weil Leute in der Innenstadt Landstille erwarten, heißt es nicht, dass dann darunter alle leiden müssen, die ein aktives Freiburger Nachtleben sich wünschen.
Die Gruppen appellieren an die Stadt, strenge Gesetze und Restriktionen fallen zu lassen, zum Beispiel die Polizeiverordnung, welche Outdoor-Raves mit bis zu 10.000 Euro Bußen bestrafen kann, oder auch die strenge Nachtruhe, Bebauungspläne und unnötige Bürokratie rum um die Nacht- und Kulturszene. Diese und nicht Konkurse seien vor allem daran schuld, dass in den letzten 20 Monaten 7 Clubs in Freiburg schließen mussten. Man kann einwenden, dass durch Lärmdemonstrationen solche bürokratischen Hürden sogar noch schwerer zu überwinden sein könnten. Die Schabernacktage wollen aber vor allem einen offenen Diskurs ankurbeln. Dies soll auch nicht die letzte Veranstaltung dieser Art gewesen sein. Zum Abschluss warnen sie auf ihrem Blog: Es liegt in euren Händen, wie oft ihr nachts von uns geweckt werden wollt.
Soweit unser Bericht zur ersten Freiburger Schabernack-Demo. Mehr Infos zu dem Thema gibt es unter schabernack.blogsport.eu. Und das war's mit Fokus Südwest mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 15. Dezember. Die GEMA-freie Musik der Sendung stammte von Whisky Baba. Tschüss und auf Wiederhören.